Wenn ich bei einem bösen Unternehmen A Kaufkraft entziehe, dann wird der abgestraft für sein schäbiges Produkt. Quasi eine erzieherische Maßnahme mit Aussicht auf Besserung vielleicht, oder er geht unter. Aber der Entzug der Kaufkraft an der Stelle A kann ja überhaupt zu nichts anderem führen, als die Kaufkraft an die Stelle B hinzustecken. An irgendeiner anderen Stelle wird eingekauft. Das ist ein Widerspruch, der von denen, die das praktizieren, deswegen nicht ernst genommen wird, weil sie sagen, ja, das mag schon sein, dass ich mich mit meinen Kaufentscheidungen, A, enthalte ich die Kaufkraft vor, aber B, spreche ich sie zu. Innerhalb des Feldes des Gelderwerbs und der Konkurrenz der Firmen um dieses Geld bewege. Aber ich bin ja auch im Unterschied zu mir, dem Redner, gar nicht der Auffassung, dass das Übel von der Geldrechnung kommt, vom Geschäft und seiner Kalkulation, sondern dass das vom unverantwortlichen Geschäft herrührt. Der macht einen Unterschied zwischen Profit und Profitgier. Das ist ein theoretischer Fehler, dass die ökonomische Sache, um die es geht, der Profit und die Kalkulation, die die skizzierten Wirkungen nach sich zieht, als solche überhaupt nicht ernst genommen wird. Nicht der Profit wird als Grund ernst genommen, sondern die Stellung des Unternehmers zum Profit. Ist er gierig oder nicht? Das ist ein Fehler, weil in Profit der ganze Gegensatz zum Verbraucher wie zum Lohnempfänger fix und fertig vorliegt. Jede Mark weniger Lohn ist eine Mark mehr Gewinn. Jeder Euro weniger an Kost ist ein Euro mehr Einnahme, Gewinn beim Verkaufspreis. Dieser Gegensatz liegt mit diesem Begriff, dass der Überschuss das Unternehmensziel ist, fix und fertig vor. Dazu braucht es nicht eine extra schäbige Stellung noch dazu. Weil es so ist, wie ich sage, sind ja auch die verantwortungsbewussten Konsumenten immer und immer öfter enttäuscht. Die geben ja bekannt oder nehmen zumindest zur Kenntnis, dass auch die Biobetriebe nach dieser Geldrechnung es schaffen, Dioxin im Hühnerei zu verbergen. Wer mit einem komplizierten PC-Verfahren umgestellt hat auf grünen Strom, der erfährt dann schon irgendwann in der Zeitung, dass Yellow den Atomstrom aus Belgien unter seinen grünen Strom mischt. Letzte Bemerkung. Warum die Biosphäre ein Nischengeschäft ist und ein Nischengeschäft bleibt. Jedenfalls, wenn es nach den Prinzipien dieser Produktionsweise im Kapitalismus und nach dem Willen des Gesetzgebers zugeht. Die Bundesregierung, die legt Ziele fest. Und da gibt es ein Ziel in Bezug auf die ökologische Landwirtschaft, das sagt, angestrebt wird, 5% der landwirtschaftlichen Fläche sollen mit Bioanbau bearbeitet werden. 5%. Eine naive erste Frage wäre, wenn Bio so gesund ist, warum denn dann nur 5%? Warum denn nicht 100%? Dass die diese Unterscheidung machen und kennen, das rührt daher, dass sie darum wissen, an diesem Standort Deutschland ist für die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmungen ein billiger Lohn, der viel Leistung mit sich bringt, das Mittel der Wahl. Und die Billigkeit des Lohns der großen Massen, die in der Industriearbeit unterwegs sind und ausgenutzt werden, der gibt einfach nicht her, was eine echte Bioproduktion an Preis verlangen muss, um auf ihre Kosten noch den entsprechenden Gewinn einzufahren. Auch das ein Eingeständnis, dass ich mit einem normalen Lohnarbeitereinkommen dieser Aufwand für eine besser gestellte Art von Ernährung einfach nicht verträgt. Was leistet also unter dem Strich die Sache mit der Konsumentenmacht? Ich meine, objektiv nichts, weil alle Geldrechnungen, die die zu Recht angeprangerten sogenannten Ausreißer hervorbringt, in Kraft bleiben. Die bleiben in Kraft und damit auch die Schweinereien, die sie immer mal wieder als Skandale öffentlich hervorbringen. Subjektiv sind aber die Menschen, die sich dieser Konsumentenmacht anschließen, offenbar gut bedient. Sie denken sich, ich habe jedenfalls alles in meiner Verantwortung Stehende getan, um die Sache zum Besseren zu wenden. Und wenn man so denkt, dann hat man leider für alles, was jetzt im Gefolge an weiteren Skandalen der kapitalistischen Lebensmittelindustrie aufs Tablett kommt, eine Theorie parat, die ist nicht angenehm. Denn wenn man der Auffassung ist, mit seinem verantwortungsbewussten Verhalten als Konsument hätte man es doch in der Hand, die Produktion auf genau das festzulegen, was dem Konsumenten frommt, dann bleibt eigentlich als Erklärung für immer weiter auftretende missliche Wirkung nur eines. Die Konsumenten benehmen sich immer noch daneben und legen die Verantwortung, die ich mir zu Herzen genommen habe, immer noch nicht an den Tag und sind gierig und wollen zu viel für zu wenig Geld. Das ist eine Einstellung, die halte ich nicht nur theoretisch für verkehrt, sie macht einen Menschen auch nicht unbedingt sympathischer, auch wenn man damit sehr alt werden kann. Man hat sich das falsche Objekt für seine Bezichtigung ausgesucht. Das war der Punkt 2. Jetzt gibt es noch eine dritte Fraktion. Vielleicht reiße ich sie noch kurz an, damit wir in die Diskussion kommen. Die Theorien über die Grenzen des Wachstums, die mittlerweile als Postwachstumsökonomie durch manche Unis geistern. Der Gedanke ist, da wollen Leute den immer weiter um sich greifenden Konsum, das dadurch vorangetriebene Wachstum ad absurdum führen, mit dem Gedanken, das geht gar nicht. Der ausufernde Konsum, der grenzenloses Wachstum ernötigt, der ist gar nicht durchhaltbar, weil es Grenzen des Wachstums gibt. Der Planet ist endlich, die Ressourcen auf ihm begrenzt. Nehmen wir mal die Vorstellung für ein paar Minuten ernst. Die Vorstellung von der Endlichkeit des Planeten als Wachstumsschranke. Dann soll damit gesagt sein, wenn der Planet mit seinen Ressourcen begrenzt ist, dann ist der Konsum der Menschen ein fortschreitendes, immer weitergehendes Aufzehren dieser Ressourcen. Und das kommt notwendig früher oder später an sein Ende, deswegen müssen wir Bremsen einbauen. Die Sache mit der Begrenztheit oder Endlichkeit der Natur mal beim Wort genommen, der wäre zu sagen, auf bestimmte Teile belebter wie unbelebter Natur trifft das Argument der Begrenztheit gar nicht zu. Das ist kein vorgegebenes Fixum, das peu à peu aufgezehrt wird. Bäume, Tiere, die kann man verarbeiten, aber sie wachsen nach. Sonnen- oder Windenergie ist unbegrenzt vorhanden. Es sei denn, das Sonnensystem kollabiert, aber dann ist auch jede Diskussion hinfällig. Zum Zweiten leugnet diese Vorstellung von diesem fixen Vorrat an Ressourcen, der peu à peu aufgebraucht wird, dass Wirtschaften gar nicht einfach im Aufzehren von Vorhandenem, sondern unter Verwendung von Vorhandenem in der Hervorbringung von neuem Reichtum besteht. Da wird Produktion von Reichtum vorangebracht. Agrarchemie lässt mehr wachsen, als zuvor gewachsen ist. Forstwirtschaft bringt mehr Wald hervor, als der auf sich gestellt als Wachstumseffekt nach sich zöge. Dann gibt es eine dritte Abteilung,
bei der muss man einräumen,
da stimmt die Vorstellung vom begrenzten Reservoir bei seltenen Erden oder beim Erdöl. Es stimmt, das ist vermessen, da gibt es vielleicht noch bis auf ein paar unbekannte Ölblasen x Millionen oder Milliarden Barrel Erdöl unter der Erdkruste. Nur, wo das der Fall ist, wie beim Erdöl, da schafft das Kapital, das mit diesem Erdöl gewirtschaftet hat, Substitute, Ersatzstoffe und stellt von Auto mit Ottomotor auf Auto mit Elektromotor um. Diese Vorstellung, die habe ich jetzt ernst genommen, ist allerdings bezogen auf den Kapitalismus, in dem wir leben, der schiere Witz. Die Vorstellung, dass quasi das ökonomische Treiben sich immer mehr einem Endpunkt zuarbeitet, wo immer weniger zustande kommt, weil immer mehr der Ressourcen verbraucht worden ist. Dass also fortschreitende, immer drastischere Knappheit um sich greifen würde und das Problem des Wirtschaftens umreißt. Das ist deswegen ein Witz, weil gerade die Krise, in der wir jetzt hier und heute leben, das Dementi davon ist, das schiere Gegenteil. Was erleben wir heute? Ist irgendetwas knapp? Gibt es von irgendetwas zu wenig? Krise, die wir heute wirklich haben, schon seit 8 Jahren mit Einbruch der Finanzkrise, auch immer mehr in der Realökonomie. Krise ist im Kapitalismus ein Zustand, wo es von allem zu viel gibt. Es gibt zu viel Automobile, als dass sich die gewinnbringend verkaufen ließen. Strukturelle Überkapazitäten nennen die Automobilkonzerne das. Die leisten sich eine Rabattschlacht nach der anderen, um ihre Kutschen loszubringen. Es gibt zu viel davon, als dass es sich verkaufen ließe. Es gibt zu viel Fabrikanlagen, als dass sich alle auslasten ließen. Konzerne schließen Abteilungen, halbieren ihren Produktionsstandort. Es gibt zu viel an Arbeitskräften, als dass sich alle gewinnbringend einsetzen ließen. Schaut sie euch an, das sind die Arbeitslosen oder die mit Halbtagsstellen, mit Minijobs und was es alles an innovativen Formen da gibt oder wie man sich heutzutage ausdrückt. Von allem zu viel. Der Kapitalismus laboriert überhaupt nicht daran, dass ihm der Stoff ausgeht. Von allem haben sie zu viel. Wofür zu viel? Ja, nicht für den Verbrauch oder den Bedarf des Menschen. Da könnte manch ein Arbeitsloser schön mit den Autos herumfahren, die VW nicht verkaufen kann. Da könnten Arbeitslose gut an den Werkbänken etwas zustande bringen, wo die Fabrikbesitzer sagen, ja, die lassen sich jetzt nicht lohnend auslasten. Aber daran gemessen ist ja das auch kein zu viel. Dafür wird ja auch nicht produziert. Zu viel sind die für die lohnende Vermehrung von Geld. Also halten wir erst einmal als erstes fest. Die Wirtschaft, der wir jetzt soeben beiwohnen, die ist überhaupt kein Zeugnis dafür, dass der Kapitalismus auf einer schiefen Ebene sich in eine immer drastischere Knappheit reinwirtschaftet. Die haben jetzt zu viel Reichtum von allem auf die Beine gestellt, als dass sich das für weiteres Geschäft lohnt. Ja, und jetzt muss man den zweiten Treppenwitz hinzusagen, damit die Pointe richtig vollständig wird. Dieses zu viel im Kapitalismus ist, wenn in einer rationellen Produktionsweise das als Fauxpas mal erschiene, überhaupt nicht sowas wie eine Erlösung für 1-2 Jahre. Wo man doch sagen könnte, ja, wenn es denn schon von allem zu viel gibt, zu viel Lebensmittel, zu viel Autos, zu viel Fabrikanlagen, dann lassen wir es doch mal 1, 2, 3 Jahre gemütlich angehen und arbeiten nur die halbe Zeit und verbrauchen das, was zu viel da ist. So ist es bei uns nicht. Im Kapitalismus ist es so, dass Krise nicht nur ein zu viel an Reichtum hervorbringt, sondern dass dieses zu viel ein Leiden der Gesellschaft ausmacht. Ein Leiden, weil dieses zu viel Autos, als dass man sie verkaufen kann, der maßgeblichen Zwecksetzung des Wirtschaftens im Weg steht. Es geht nicht die lohnende Verwendung von Geld weiter. Und nur um dessen Willen wird produziert. Und weil das nicht weitergeht, deswegen wird die Krise so beantwortet, dass die Unternehmerschaft ihre Belegschaften halbiert, Leute rauswirft, weil sie sich für diese Geldvermehrung aktuell nicht oder immer weniger lohnen. Da werden Leute deswegen verarmt, weil es zu viel Reichtum gibt. Das darf man denen nicht durchgehen lassen, sowas. Die Postwachstumsökonomen, jetzt mache ich meine Klammer wieder zu, die denken ganz anders weiter. Die glauben, die behaupten, Kapitalismus sei der immer weitergehende Verbrauch durch gierige Konsumenten von endlichen und begrenzten Ressourcen, und das kann so nicht weitergehen. Und das soll auch so nicht weitergehen, sagen sie. Denn wenn wir den Menschen einmal ins Auge fassen, dann entdecken wir an dem so viele künstliche Bedürfnisse, dass man die einfach mal abschaffen kann. Die gehen auf Leute los und sagen, ja, wenn ich mir die Verbraucher angucke, ein paar natürliche Bedürfnisse mag es geben, aber das meiste, was ich da entdecke, das ist doch künstlich. Und das wird gestrichen. Die gehen nicht der Produktionsweise, sondern die wollen den Leuten ans Leder. Mit dem Argument, künstliche Bedürfnisse seien verzichtbar. Was ist ein künstliches Bedürfnis? Was ist ein natürliches Bedürfnis? Versucht mal, die Probe aufs Exempel zu machen. Ist ein Smartphone ein künstlicheres Bedürfnis als die Buschtrommel? Ist ein Flugzeug ein künstlicheres Bedürfnis als das nach einer Postkutsche? Ich wähle solche Beispiele, wo ein historischer Zeitraum dazwischen liegt, weil das deren Denkungsart ist. Das eine wie das andere erfüllt ein Bedürfnis. Aber man soll denken, das, was quasi das Ausgängliche, historisch Frühere ist, das ist näher an der Natur. Keins von denen ist Natur, sondern die Bedienung eines Interesses. Im Kapitalismus ein schlecht bedientes Interesse. Interessen, Bedürfnisse haben diese Eigenschaft gar nicht, dass man sie der Natur oder der Kunst zuschlagen kann. Das sind vom Menschen gewählte Willensinhalte, die er sich durch die Herstellung von Nützlichem erfüllt. Und das ist selbst da so, wo wirklich ein Stück Natur den Menschen antreibt zu einem Bedürfnis. Der Hungertrieb zum Beispiel, der ist wirklich in der Natur Menschen vorfindlich. Den hat er nicht erfunden, den hat er einfach. Aber den in sein Bewusstsein aufzunehmen und zu sagen, gut, dafür will ich jetzt Befriedigung schaffen. Dieser Akt, der verlässt ganz das Feld der Natur und beginnt, die Stoffe aus der Natur zu verarbeiten und entweder bloß eine sättigende Mahlzeit oder, wie ein Sternekoch, eine schmackhafte Mahlzeit zuzubereiten. Sachlich existiert die Unterschiede und die Unterschiedlichkeit zwischen künstlichem und natürlichem Bedürfnis gar nicht. Die folgt nur aus dem Willen zu einer moralischen Selektion am Bedürfnis, um zu sagen, das, was wir den Menschen als Bedürfnisverzicht abverlangen, das verlangen wir ihnen ab im Namen ihrer natürlichen Bedürfnisse. Sodass es dazu kommt, dass moderne Ökonomen, heute Postwachstumsökonomen, genauso gegen den Materialismus der Menschen predigen wie Pfaffen. Und dem sollte man sich vielleicht dann doch nicht so vorbehaltlos anschließen. Das stelle ich jetzt mal alles zur Diskussion. Thank you.